Unser Predigtext steht im Titusbrief. Wenn Sie jetzt aufschlagen in den ausgelegten Bibeln, es ist im Neuen Testament, Seite 227. Titus 2, Vers 11 bis 14. Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn es ist erschienen, das sagt der Paulus im Rahmen seiner Ermahnungen, seiner konkreten Ratschläge für ein christliches Verhalten im Alltag. Denn es ist erschienen, die rettende Gnade Gottes für alle Menschen. Sie will uns dazu erziehen. Jetzt merken Sie den Einfluss der modernen Pädagogik. Da stand natürlich früher, sie nimmt uns in Zucht. Das will ja niemand mehr. Aber vielleicht bei uns Christen manchmal ganz nötig, dass man uns ein Saumzeug ins Maul legt und bremst. Sie will uns dazu erziehen, dem Leben ohne Gott und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben und dabei auf die Erfüllung der seligmachenden Hoffnung zu warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk als sein Eigentum zu schaffen, das bemüht ist, gute Werke zu tun. Liebe Gemeinde, jetzt möchte ich Ihnen zuerst eine Liebesgeschichte erzählen. Die schönste Liebesgeschichte, die haben Sie oder erleben Sie hoffentlich selbst. Meine ist eine traurige Liebesgeschichte. Sie hat irgendwo im großen deutschen Osten gespielt. Dort war ein junger Pfarrer ledig eingezogen in das, damals war das so, riesige Pfarrhaus. Und wenn er dann so allein über seine knarrenden Böden ging, hat er gedacht, das stimmt, was in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und in seinen Gedanken, da war immer wieder ein Gesicht, das er nicht vergessen konnte. Eine junge Frau, aber er wagte nicht, auf sie zuzugehen. Sie stammte aus einer Adelsfamilie. Aber schließlich, es geht ja manchmal so, wenn die Liebe arg treibt, dann nahm er sich ein Herz und er schrieb einen Brief, sauber und schön. Und er sagte, ich will sie nicht weiter belästigen. Ich habe über diese Sache gebetet und wenn es sein soll, dann werden sie mir antworten. Und wenn sie nichts von sich hören lassen, will ich auch dies nehmen, dann werde ich unverheiratet durch dieses Leben gehen. Er hatte den Brief fertig geschrieben, da klingelt es an der Tür und sein Kollege vom Nachbarort kommt, sprechen ein paar Worte und erzählt, er ist gerade auf dem Weg in die Stadt. Dann denkt er, das ist so ein wichtiger Brief. Den kann ich nicht der Post anvertrauen. Den gebe ich meinem Kollegen mit. Der soll ihn dorthin bringen. Der stutzt etwas, als er bei seinem etwas spröden Freund die Adresse liest, Fräulein, so und so. Aber er steckt den Brief wohl verwahrt in seine Tasche. Und nun wartet der verliebte Brautwerber eine Woche auf die Antwort. Jeden Morgen, wenn der Briefträger kommt, keine Antwort. Er will noch eine zweite Woche warten, keine Antwort, eine dritte Woche. Und nach Monaten findet er sich da rein und denkt, na ja, nun hat es Gott so gefügt, es hat nicht sollen sein. Ich muss ledig bleiben. Es war ihm sehr schwer gefallen. Jetzt ahnen Sie, wie die Geschichte weitergeht. 18 Jahre später hat die Frau des Kollegen oben auf dem Speicher unter den alten Anzügen gemistet, wie wir so sagen, und hört es in dem alten Gehrock hinten plötzlich knistern und zieht einen Brief heraus an Fräulein. Was? In der Tasche meines Mannes ein Brief an ein Fräulein? Ach so, das ist ja gar nicht seine Schrift. Ja, was tut der Brief in deiner Tasche? Und da fällt es ihm ein. Den hat er hinten eingesteckt in die alten Gehrocktaschen. Die Geschichte ist so gruselig, grausam, zynisch. weil die mit einem Happy End schließt, so erzählt sie Anna Katterfeld, dass die sich doch noch gefunden haben nach 18 Jahren. Das finde ich das Schlimme dran an der schrecklichen Geschichte, weil ich das so gemein finde. Wissen Sie nicht, dass die sich gefunden haben, sondern dass da ein Mensch mit seiner Nachlässigkeit so das Leben zerstören kann? Wir sagen so gerne bei unseren menschlichen Schwächen, das ist eben eine mir angeborene Wesensart, dafür kann ich nicht, ich bin einmal so, und das entschuldigen wir so gerne und sagen, das ist nicht schlimm. Die kleinen Versäumnisse unseres Lebens wirken so furchtbar auf die Menschen, die um uns her leben. Es sind viele Leute in der Welt, die haben eine große heimliche Sehnsucht nach Jesus, aber sie werden abgestoßen von dem, was sie an uns Christen sehen, an den vielen kleinen Schwächen. Sie denken, denen kann man vertrauen. Nein, denen kann man auch nicht vertrauen. Dem Wort kann man glauben. Nein, denen kann man auch nicht glauben. Das ist so schwer, dass unser Christenstand so wenig darstellen kann von dem neuen Leben mit Jesus. Lassen Sie mich zuerst davon reden. Ach, wir sind so harmlos. Wir sind so harmlos. Wenn wir evangelisieren oder heute Nachmittag wieder auf die Straße gehen und predigen, die Menschen sind gar nicht so ungeschickt. Sie sehen nicht auf die Worte, sie sehen so oft auf das Leben. Die fragen uns, was ist da los bei dem? Und dann spüren sie, dass da bei uns es eine große Lüge gibt. Wir reden große Worte und leben selbst so wenig von dem neuen Leben. Wir tun ganz anders als das, was wir sprechen. Und das empfinden die Menschen, die nicht bei Gott sind, viel klarer als wir. Sie reden davon, dass wir verlogene Pharisäer sein, täuschende Leute, Betrüger, gerade weil sie die Dissonanz zwischen Wort und Tat so klar sehen. Vor vielen Jahren, als wir im Schwarzwald unser neues Pfarrhaus bezogen hatten, fuhren wir einmal in den Urlaub, und das ist ja immer, die, die es jetzt noch vor sich haben, wissen, das ist ja so ein kleiner Stress, bis man alles zum Schluss erledigt hat. An was muss man noch alles denken? Wasserhahnen schließen, Schlauch abschalten bei der Waschmaschine, dann jemand Schlüssel bringen zu dem, der Blumen gießt, Haustüre fest verschließen, damit kein ungebetener Gast reinkommt. Alles war tipptopp fertig. Man kann ja neurotisch werden bei dem Geschäft, bis alles fertig ist. Und dann endlich fuhren wir los, war wunderschön, wir freuten uns auf die Urlaubstage. Doch schon 2 Tage später rief die Polizei an, bei Ihnen ist eingebrochen worden. Ja, an eins hatten wir gar nicht gedacht, da waren Fenster in der Waschküche. Da ging der Schlauch in den Garten hinaus, das musste man offen lassen. Und der Architekt sagte und der Glaser sagt, das ist einbruchsicher. Wir dachten nicht, dass die schlauen Burschen vom Einbruch das mit einem Handgriff offen haben und einsteigen. Wir waren so harmlos, wir haben nicht dran gedacht, dass da einer ist, der ums Haus herumschleicht. Und dann war eine Verwüstung, sowas habe ich noch nie gesehen. Jedes Einmachglas zerbrochen, jede Tüte in der Küche aufgerissen. Aus lauter Ärger, dass man bei uns keine Wertsachen fand. Da war ein schreckliches Chaos. Und seitdem habe ich mir das zur Regel gemacht. Aufpassen auf die kleinen Einfallstüren. Denn das ist riskant. Da ist der Einstieg möglich. Die vielen Christen, die von Jesus abgefallen sind, sind nicht abgefallen, weil sie sich gegen Jesus erklärt hätten. Wenn sie sich umschauen, wie uns viele verlassen haben, wenn sie sie fragen, oh, wir haben Interesse für Jesus, wir wollen ihm gehören wie eh und je. Warum ist ihr Glaubensleben erlahmt? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht in einem Leben, das Jesus gehört, einen Spalt, wo er eindringen kann. Und das ist ein Stück unseres ungeheiligten Lebens. Ein Streit, Missgunst, Unreinigkeit. Und wir werden besetzt von einer unheimlichen Macht, die uns sofort aus der Bahn werfen kann.
Das ist die grausame Lebensgeschichte, die sich dauernd ereignet. Wir haben diese Gebiete immer auf die Seite geschoben und sagen, da sind wir noch nicht so weit mit der Heiligung, das nehmen wir noch nicht jetzt so ernst, das wird schon irgendwie werden. Der Teufel wartet bloß drauf, wenn er irgendwo einen Spalt erwischt, wo er hinein kann, in unser Leben. Und mit einer unheimlichen Kraft nimmt er Besitz von uns und verwüstet unser Leben. Da stehen in der Bibel viele Beispiele von großen Menschen, die viel größer waren im Glauben als wir. Ich muss immer wieder denken an den Esau, dem Gott solch eine große Körperkraft gegeben hat. Er war Jäger draußen, er konnte nachts leben. Das war so ein Überlebenstraining, wie es die Wycliffe machen. Die müssen im Freien schlafen und im Urwald sich verköstigen und Meerschweinchen braten und so. Das war so nach dem Herzen vom Esau so gerade das Richtige. Er war behaart, ein robuster Bursche. Und dann war es der ungezügelte Appetit. Ich esse auch gerne. Der ungezügelte Appetit. Und dann hat er sein Erstgeburtsrecht, an dem der Segen Gottes hing, drangegeben. Von der Nudelsuppe hätte ich es verstanden, aber von der Erbsensuppe. Ich bin Schwabe. Verstehen Sie? Einfach hergegeben wegen Essen. Bloß das war ihm wurscht in diesem Augenblick. Und sein Leben konnte von Gott nicht mehr gesegnet werden. Nehmen Sie es so genau oder sind Sie so harmlos? Unter den ersten Christen gab es nicht nur diese uns immer wieder vorbildlich erscheinenden Leute. Dort war Ananias und Sapphira, war nicht böse, aber sie waren eitel. Und sie täuschten die Gemeinde. Das war der Hintergrund. Und Gott hat sie ausgetilgt aus der Gemeinde. Ein Simson war ausersehen, Heiland zu sein, so steht da, Retter des Volkes Israel in der Bedrängnis. Aber Simson hatte eine merkwürdige Veranlagung mitgebracht, die war vererbt. Wenn er ein Mädchen sah, war er nicht mehr zu bremsen. Dann stürzte er los, war eine Gier in ihm. Und er brachte diese Leidenschaft nicht unter die Kontrolle des Geistes Gottes. Und dann sehen wir diesen Mann, der Werkzeug Gottes sein sollte, plötzlich wie er willenlos im Schoß seiner Frau liegt. Und seine ganze Sendung wird zerstört. Wenn Paulus dem jungen Mitarbeiter Titus das Wort der Zucht nahelegt, dann ist ihm das so wichtig, dass unser Leben brauchbar wird für Gott. Wir sollen Diener Gottes sein, nicht mit dem klappernden Mundwerk, mit unserem Leben und all den Gaben, die er uns damit geschenkt hat. Aber wie werden wir mit unseren Schwachstellen fertig? Das ist mein zweiter Punkt. Wie werden wir mit unseren Schwachstellen fertig? Wir machen in unserem Christenleben alle den gleichen Fehler. Wenn wir die Schwachstellen entdecken, automatisch unser ganzes Zutrauen haben wir zu unserem energischen Willen. Wir nehmen die Peitsche zur Hand und dann sagen wir, so, jetzt muss einmal in unserem Leben was anders werden. Ich weiß, dass jetzt schon viele, treu wie sie sind, sofort umgeschaltet haben und sagen, jetzt sehe ich wieder meine Schwächen vor mir, ich will nach Hause gehen und das abstellen, nicht? Verbissen. Und so rennen sie nur ins Unglück. Sie können mit ihrem Willen viel erreichen, vielleicht gute Schulzeugnisse erringen, vielleicht gute Stellungen in ihrem Beruf erlangen. Aber sie können mit ihrer Energie und Willenskraft nicht gegen die dunklen Kräfte in ihrem Leben ankämpfen. Dazu reicht ihr Wille nicht, dazu sind sie viel zu schwach. Lassen Sie das. Darum bin ich auch froh, dass in diesem neuen Luthertext nicht mehr das Wort von der Zucht steht. Bei Zucht denke ich immer an Zuchthaus. Das ist ein unheimlicher Gedanke, als ob uns Gott ins Zuchthaus nehmen würde, als ob er die Peitsche schwingen würde. Das passt absolut nicht. Und ich liebe es gar nicht, wenn man heute für das Christenleben die Beispiele vom Sport wähnt. Haben Sie heute Nacht die Übertragung der Öffnungsfeier angesehen? Hoffentlich nicht. Es war ganz interessant, ich habe um 4:30 bin ich wach geworden, ich habe ein Stück angesehen, aber ich habe es wieder abgeschaltet, es war nicht der Rede wert. Aber wenn Sie den modernen Sport ansehen, in den nächsten Tagen bei der Olympiade, das hat ja mit Sport gar nichts mehr zu tun. Das ist ja Menschenschindereien. Da will ich lieber noch ein Huhn in der Legefabrik sein, als so als Sportler hochgezüchtet zu sein mit einem Spezialfutter, 6 bis 8 Stunden Krafttraining. Schon die 12-jährigen Mädchen stellt man ans Reck hin und dann werden diese armen, zierlichen Körper hochgetrimmt bis ihren Bandscheibenschaden haben und lebenslang daherkommen auf den Krücken. Das ist Hochleistungssport, das Training, wo man etwas fordert. Aus Stuttgart hat es neulich der Vater jener Radsportlerin im Fernsehen gesagt und sagt, im Sport hat nur einer Erfolg, wenn er Biss hat. Und der Reporter fragte, was ist Biss? Sagt er, wenn einer kommt bis an den Punkt, wo er nicht mehr weiter kann. Und wenn er dann noch weitermacht, dann leistet er was. Über das hinaus, was Menschen möglich ist, vorher braucht er gar nicht antreten. Den Biss braucht er. Wenn das Christenleben ist, dann kann ich abtreten. Und dann können Sie abtreten. Jesus ist auf Schwache und Müde zugegangen. Und wir sollten nicht das Beispiel vom Sport und vom Laufen auf der Rennbahn zu oft strapazieren, weil das Missverständnis sonst kommen müsste. Sondern Jesus hat die Müden gerufen und gestärkt. Und was ist dann mit der Zucht? Jetzt denken Sie einmal an einen Gärtner. Der steht vor einem wilden Busch und veredelt ihn. Er züchtet einen wunderbaren Rosenbusch. In Geduld und Liebe. Er nimmt das Messer zur Hand. Er schneidet einige wilde Triebe ab. Jetzt wissen es die Hobbygärtner unter uns besser. Ich will es nicht mehr weiter ausdeuten, sonst mache ich es falsch. Ich habe keinen Garten mehr. Aber dass Sie wissen, wie man das macht, die Veredelung, wie man da etwas züchtet, eine schöne Blume, das ist gemeint. Jetzt muss ich es Ihnen sagen. Die Gnade Gottes nimmt uns in diese Zucht. Wie wird denn ein Leben neu? Da hat Jesus es selbst dargestellt in diesem einen Beispiel, wie man es anders nie mehr sagen kann, wo der zerlumpte Sohn aus der Ferne heimkehrt, als er das Vaterhaus sieht. Und dann stürzt der Vater ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme. Wenn Sie Schwachstellen haben in Ihrem Leben, geben Sie bitte nie den Rat an andere. Es gibt so viel unbarmherzige Christen, die andere in der Nase rumführen. Die sagen, jetzt muss dagegen kämpfen, jetzt muss ganz fest dahinterher sein. Nein, wirf dich mit deiner Unreinigkeit in die Arme Jesu. Leg's ihm zu Füßen, deine Schwäche, deine Untreue, deine Unpünktlichkeit. Leg's Jesus hin. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, diese unbegreifliche Liebe, wie der Vater diesen zerlumpten Sohn in die Arme nimmt und ihm das neue Kleid überzieht und ihn an den frisch gedeckten Tisch hinsetzt und ihn bewirtet und sagt, so, jetzt iss und trink, jetzt kommt Neues. Ach, es ist in unserem Leben so schlimm, wie immer wieder Dinge Raum haben, die vor Gott nicht recht sind. Im Christenleben eine Fülle von Dingen, mit denen wir den Namen Jesu lästernd machen in unserer Umgebung und einen schlechten Geruch darstellen für viele andere. Da sind wir froh, dass es in unserer Jahreslosung heißt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Auch nicht, dass wir heute da sitzen und sagen, oh, wie werde ich mit meinem Christenleben durchhalten können, wo ich doch so eine schwache Persönlichkeit bin. Und mein Wille immer wieder so leicht umgeworfen wird. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Er will uns mit seinem Geist erfüllen und will unser Leben so in Besitz nehmen, dass Neues geschehen kann. Wie war denn das, als dieser zerlumpte Sohn zu Hause sitzt beim Vater? Muss ihm der Vater nicht doch eine Gardinenpredigt halten und sagen, du, jetzt muss ich dir mal sagen, wie die Sitten bei uns so zu Hause sind. Ich meine, immer wieder Christen wissen gar nicht mehr, was Gnade heißt. Als ich meinen Führerschein frisch gebacken gemacht hatte, nahm ich eines Tages den VW mit in die Schule. Die brauchten ihn zum irgendeinem Transport. Die Lehrer fragten und ich war so stolz. Wir hatten damals einen Käfer zu Hause, nämlich das Auto mit. Die Eltern hatten sicher schweren Herzens Ja gesagt. Und dann, als ich losfuhr, die ganze Klasse schaute zu, ich legte den Rückwärtsgang ein und Sie ahnen schon, da hinten stand so ein kleines Pföstchen und bei dem kleinen Käferfenster vom VW hinten raus sah man dieses Pföstchen nicht. Sah grausam aus, das zerstörte Auto, als ich nach Hause kam. Das wäre alles nicht schlimm gewesen, wenn ich über das nötige Kleingeld verfügte, dann hätte ich es eben reparieren lassen. Ich musste den Eltern sagen, könnt ihr mir vergeben? Vergesst das nicht, wie schwer mir das damals wurde. Ich habe gemeint, meine Eltern könnten sich auf mich verlassen. Nein, sie konnten sich nicht verlassen. Aber das war so toll, wie die Eltern den Schaden bezahlt haben. Ich glaube, das hat mir mehr zu einem sorgfältigen Fahren geholfen als 6 Fahrschulen nacheinander, wenn ich sie gemacht hätte. Erleben, wie Güte ist, und die möchte ich nicht enttäuschen. In unserem Leben kann es keine Kraft geben, die uns verändert, als das neue Erleben der Liebe Jesu, die uns in Zucht nimmt, dass wir sollten verleugnen das gottlose Wesen, dass wir einen Schnitt machen zwischen den Praktiken der Sünde und dem, was Jesus in unserem Leben will. Ach, wenn ich jetzt daran denke, wie viele von Ihnen, das geht ja jetzt bei uns allen so, in einem ganz merkwürdigen Hin- und Hergerissensein leben müssen. Lassen Sie sich hinüberreißen, damit Sie endlich mit Ihrem Leben brauchbar werden für den Dienst Jesu. Ergötzen Sie sich heute nicht an der Aussendung einer Missionarin, sondern Sie sollen ein Werkzeug Gottes sein. Gott will Sie brauchbar machen. Und nun denken Sie gar nicht an große Dinge. Denken Sie jetzt nicht an die Molukken. Denken Sie an Stuttgart. Denken Sie an Ihren Arbeitsplatz. Denken Sie an Ihre Familie. Was hat Gott da noch vor, was er durch Sie wirken will? Er braucht Menschen, die er ganz erfüllt mit seinem Geist, die er heiligt. Das will er bei Ihnen tun. Wieder einmal durch die Trümmer von Pompeji gewandert mit meiner Frau. Es ist eine tolle Stadt, wie man wieder so ausgegraben hat, nachdem die Asche des Vesuvs über sie fiel und in kurzer Zeit das ganze Leben dort erstickt hat. Aber da war mir interessant, wie der Führer erklärt hat und gesagt hat, dieser Vesuv, dort war ja früher ein viel höherer Berg, war fast doppelt so hoch, vermutet man. Man hat gar nicht geahnt, was unter seinem Gipfel alles liegt an Energie. Und dann hat sich dieser Vesuv in einem Augenblick entladen mit seiner unheilvollen Energie. Es ist besonders für junge Christen manchmal schwer. Sie sagen, ich kann Jesus nicht dienen. Ich spüre, in mir brodelt ein solcher Vulkan. Ich habe eine Leidenschaft, ich habe eine Gier. Wenn das sich entlädt in der Sünde, es gibt ein furchtbares Zerstören. Am meisten, wenn man Jesus gehört. Das sind Kräfte, unheimliche Kräfte. Und wie wunderbar ist, wenn diese gewaltige Energie unter die Kontrolle Jesu kommt. Und wenn Energie in unserer energiearmen Zeit entladen wird, aber unter Kontrolle, heilsam für die Welt, zum Wirken des Guten, dass ihr gute Werke wirken könnt, heißt es hier. Christus hat sich dahingegeben, damit unser Leben sein Eigentum wird. Das bemüht ist, gute Werke zu tun. Dazu braucht er uns und dazu sendet er uns. Amen.